Aktiv Radyo Interview.
Herzlich willkommen bei Aktiv Radio. Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Und das wissen alle bereits, die uns regelmässig zuhören. Besser kann man es gar nicht machen. Und selbstverständlich nicht wegen Aktiv Radio, sondern, wie ich gesagt habe, dank unseren Gästen, die wir haben. Und heute haben wir wieder einmal mehr so eine richtige Nummer hier. Es ist der Präsident von Swissmem. Und jetzt Swissmem sagt Ihnen vielleicht nicht wahnsinnig viel, aber er vertritt weit über 300'000 Arbeitnehmer in der Schweiz. Also das muss man sich mal vorstellen, in unserem kleinen Ländli 300'000 Menschen oder fast 350'000 Menschen, die irgendwie direkt oder indirekt in diesem Verband sind. Es ist der Martin Hirzel, er ist 1970 auf die Welt gekommen. Er hat eine ganz grosse industrielle Erfahrung und Vergangenheit hinter sich. Also man sagt ja oft, ja, jetzt so ein Verbandsmann hier, ja, was will er denn da melden? Aber der Martin Hirzel, der kann effektiv etwas melden, weil er bewiesen hat, wie tut man einen Konzern führen, wie bringt man einen Konzern an die Börse. Also er weiss es aus der Praxis heraus. Martin Hirzel, ganz herzlich willkommen bei Aktiv Radio.
Grüezi aus also, danke für die Einladung und danke, dass Sie mich eine interessante Nummer nennen. Ich hoffe, dass meine Frau und Kind auch zuhören, dass das auch mal gehört.
Ja, haben Sie noch nie gesagt, Papi, du bist eine interessante Nummer?
Ich mag mich nicht erinnern.
Oder ist das eher negativ? Also, Papi, du bist wieder eine rechte Nummer. Du.
So eher, tut es eher, genau.
Sie wohnen in Zürich, in der Region Zürich. Sie sind auch in der Region Zürich aufgewachsen. Kennen Sie aber die Schweiz schon ein bisschen? Oder? Von den Zürchern wissen wir nie so recht, ob Sie überhaupt jemals aus der Stadt rausgekommen sind.
Also ich habe Zuchwil auf Anhieb gefunden. Ich gebe aber zu, dass ich erst jetzt, seit den letzten 5 Jahren, als ich der Swissmem Präsident sein darf, die Schweiz besser kennenlernen und in Ort kommen, wo ich vielleicht vom Namen her kennt habe, aber noch nie gewesen bin und dann dort begeistert bin, dass ich auf eine Industriefirma stoße, wo ich noch nie davon gehört habe. Aber die sind Technologieführer oder Marktführer irgendeiner Nische, 80-90% Export, unverzichtbare Produkte. Also das lerne ich jetzt kennen, die Schweiz und die Firmen.
Also Sie sind jetzt hier in den Kanton Solothurn hineingestossen. Und die meisten kennen ja den Kanton Solothurn noch vom Stau her. Also man weiss Kriegsstätte, wenn man Kriegsstätte im Radio hört, weiss man schon, oh, es ist schwierig, oder? Wenn man Önsiger Negerkinge hört, weiss man, oh, es ist noch schwieriger. Haben Sie schon irgendeinen Bezug gehabt, sonst eben zum Beispiel am Kanton Solothurn oder sonst zu einem anderen Kanton?
Natürlich Solothurn. Ich bin Verwaltungsrat von einem Solothurn-Unternehmen, der Firma Ronal in Herkingen. Und bin regelmässig in der Gegend. Ich habe hier, als ich das Militär abgegeben habe, habe ich meinen letzten Rapport in der Stadt Solothurn gehabt. Also ich habe schon einen gewissen Bezug zu Ihrem Kanton. Es ist ein wichtiger Industriekanton.
Ja, aber es war hier noch viel, viel wichtiger gewesen, selbstverständlich. Also es hat mal einen Sulzer gegeben, der Webstühle produziert hat. Das ist jetzt gerade der Todesstoß, der im Moment hier läuft. Das ist nachher eine italienische Firma geworden, die Thema. Und die hat jetzt bekannt gegeben, dass sie endgültig aufhört. Dann haben wir eine Papierfabrik Biberisch hier gehabt. Also ich tue jetzt so ein bisschen Lokalpatriotenpolitik betreiben schnell, obwohl wir ja hier in der ganzen Schweiz aktiv sind. Aber es scheint mir halt trotzdem noch wichtig, weil der Kanton Solothurn ist schon noch spezifisch ein bisschen für die Schweiz. Also ich habe gesagt, eine Papierfabrik Biberisch gibt es nicht mehr, Sulzer gibt es nicht mehr. Eine Gentilla gibt es nur noch, wenn wir sagen operativ, aber nicht produktiv. Das ist Bosch. Also jedes Stichsägeli und Bohrmaschinen ist hier durchgegangen. Das ist weg. Also man könnte beliebig von Roll, oder? Gießerei gibt es zwar immer noch, oder? Also das Stahlwerk ist hier, es ist wieder in massiver Diskussion innen, oder? Wegen der Industriepolitik und Unterstützung. Also auch das ist reduziert worden und wird vielleicht jetzt noch mehr reduziert. Also der Kanton Solothurn hat sich eigentlich komplett neu müssen erfinden und es ist nur interessant, dass er das einigermaßen geschafft hat.
Also Sie sind ja wirklich ein Journalist, also jetzt haben Sie nur das Negative gesagt. Es gibt so eine lebendige Industrielandschaft immer noch in Ihrem Kanton. Denken wir an einen Nussbaum, denken wir auch an eine Härterei Gerster, denken wir an einen Ipsomed. Das ist, um nur ein paar spontan zu nennen. Also ich empfinde den Kanton Solothurn unverändert als eine Industriebasis, eine Technologie hat. Also das ist nicht so negativ, wie Sie es aufzählen. Übrigens auch was Beschäftigung angeht. Wir beschäftigen heute in der Schweiz Industrie mehr als vor 20 Jahren. Also nichts von Deindustrialisierung und nur Abbau und Verlagerung.
Also ich will das schon korrigieren. Also ich habe nur gesagt, welche Grossen das verloren gegangen sind und trotzdem geht es weiter. Das hätte man sich damals gar nicht richtig vorstellen. Also wenn man damals gesagt hat, die fünf ganz, ganz Grossen, die wird es im Jahr 2025 nicht mehr geben, gibt es dann die Region überhaupt noch? Da hat man gesagt, um Himmels Gottes Willen, das geht gar nicht. Das ist gar nicht möglich. Und trotzdem ist es ja irgendwie gegangen. Sie sind ja viele, viele Jahre jetzt in dieser Industrie tätig gewesen. Wie oft haben Sie sich neu erfinden müssen?
Also Industrieunternehmen müssen sich am Markt orientieren. Und der Markt ist halt 80% im Ausland. Irgendwo in der Welt. Und dort sitzen Kunden, die ihre Bedürfnisse haben und sie müssen ihr Produkt, aber auch ihr Geschäftsmodell laufend anpassen. Das ist so. Und dank der Tatsache, dass wir in der Schweiz keine Industriepolitik haben, sprich, uns nicht Politik vorschreibt, in welchen Technologien wir forschen sollen oder wo wir investieren sollen, machen die Firmen eben richtig. Durch das ist ein Strukturwandel erlaubt. Wir haben keine Spinnereien mehr und Webereien in der Schweiz, weil sich das einfach nicht rechnet, weil der Kunde das von uns nicht verlangt. Aber wir haben hochtechnologische Maschinen. Übrigens auch dort, auch Firma Agathon, Firma Freisen, alles auch lebendige Solothurner Unternehmen, die jetzt gerade noch in den Sinn kommen, die sich auch erfinden und am Markt ausrichten. Genau darum funktioniert die Industrie.
Sie reden Deutsch, Englisch, Französisch, Chinesisch und Portugiesisch. Das hat etwas zu tun mit den Ländern, die Sie bereist haben. Sie sind sogar mal Reiseleiter gewesen während Ihrem Studium, glaube ich. Und haben eben auch China sehr intensiv lernen kennen. Ich habe gelesen, sogar durch die Reisetätigkeit haben sie gesagt, dort werde ich eigentlich mal arbeiten in China. Und das ist dann tatsächlich der Fall gewesen. Also Rieter hat sie nach China geschickt. Was heisst das, ich rede Chinesisch? Wenn du steht, spricht Chinesisch, was kann man da?
Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Also ich kann mich recht gut unterhalten, verstehe relativ gut. Die chinesische Sprache ist nicht so grammatikalisch anspruchsvoll, muss man auch sagen. Hingegen lesen und schreiben kann ich fast gar nicht und lesen vielleicht ein paar hundert Zeichen. Also ich würde das sehr eingeschränkt sehen, aber ich habe doch 7 Jahre in einem Land gelebt und das ist nicht nur Respekt, sondern für mich selbstverständlich, dass man sich dann auch der Sprache annähert.
Aber wie kann man sich so eine Sprache annähern? Da gibt es ja absolut keine Eselsleiter, die man vom Deutschen oder vom Englischen, wo man jetzt beherrscht, kann nehmen, um zu verstehen, um was es da eigentlich geht. Wann ist der Sprung, dass man sagt, oh, jetzt habe ich etwas verstanden?
Ich habe immer mehr Freude an Sprachen gehabt als an der Mathe, in der Schule und während der Lehre. Und als ich dann ein Betriebswirtschaftsstudium gemacht habe nach der Lehre, wo ja sehr zahlenlastig ist, habe ich ein bisschen einen Ausgleich gebraucht und habe einfach Chinesisch gelernt an einer Schule als ein Hobby. So bin ich dann angekommen.
Könnten Sie unsere Zuhörer auf Chinesisch begrüßen? Geht das?
Ja, Nimen Hao, Wo Hen Gao Xin, Ren Sheni.
Also, Sie können euch sagen, was Sie wollen, aber können Sie mir noch sagen, was Sie jetzt gesagt haben?
Also, das werden Ihre Zuhörer jetzt können kontrollieren, einen Faktencheck. Also, ich habe Sie begrüßt und mich gefreut, dass ich Sie kenne.
Und das heisst, Sie konnten auf die Strasse raus können gehen in China und im Restaurant eine Bestellung machen oder in einem Laden einkaufen. Das ist alles gegangen.
Ja, aber das könnten Sie auch, Herr Sauser.
Ja, mit Hand und Füße, ja.
Wenn Sie sich würden ein paar Stunden mit der Sprache auseinandersetzen würden.
Wo in China sind Sie gewesen?
In Shanghai.
Und Shanghai, ist das immer noch heute das Zentrum?
Ja, es ist eine wichtige Wirtschaftsmetropole. Ich bin allerdings schon länger her, das ist Ende 1999 bis 2007, habe ich in Shanghai gelebt und gearbeitet. Und ich würde sagen, es ist ein anderes China gewesen, als wie wir es heute erleben.
Was ist denn der Unterschied?
Ich habe das Privileg, wahrscheinlich in der spannendsten oder aufstrebendsten Zeit dort zu schaffen und zu leben. The sky is the limit, hätten die Amerikaner gesagt. Ein Wirtschaftsaufschwung nach der Asienkrise. Auch politisch habe ich es viel offener erlebt. Man hat mehr zugelassen. Die Wirtschaft ist im Vordergrund gestanden. Und ausländische Investoren, auch Expats, also Ausländer, die in China gelebt haben, sind extrem mit offenen Armen empfangen worden. Und das hat sich in den letzten Jahren sicher unter dem Präsident Xi Jinping stark verändert. Wenn ich heute geschäftlich in China bin, empfinde ich eher so ein bisschen, was machst du da? Eigentlich brauchen wir euch nicht mehr. Man ist sehr viel patriotischer, um nicht zu sagen, nationalistischer geworden in China. Und so habe ich das nicht erlebt in meiner Zeit.
Ist denn das ein Trend, der nachhaltig ist? Also müssen wir mit dem leben, dass China, wenn wir sagen, mehr Muskeln zeigt und uns als Exportland gar nicht mehr so braucht, also aus der Sicht von China? Sagt, wir haben eigentlich einen riesengroßen Binnenmarkt, was wollen wir eigentlich mit euch Europäern überhaupt noch? Oder ist das eine momentane Zeiterscheinung und das könnte sich wieder ändern?
Ich bin nicht Zukunftsforscher, aber es ist so, dass China wieder eine wirtschafts- und politische Macht darstellt, so wie die USA, so wie es die EU auch versucht. Sie weiss aber, dass sie unverändert angewiesen ist auf Spitzentechnologie im Import, im Export angewiesen sind auf die US-Konsumenten und dass sie auch angewiesen sind, unverändert auf ausländische Investitionen in China. Der Spagat versuchen sie. Wenn sie mit uns Wirtschaftsleuten reden, ist China sehr charmant und offen und China hat extrem viel zu bieten als Produktionsstandort. Aber wie Sie sagen, wir erleben China sicher sehr viel selbstsicherer und wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiver in der Sprache.
Wie wichtig ist China für uns einerseits als Konsument? Also wir liefern nach China und umgekehrt für China, dass sie uns ihre Waren und ihre Dienstleistungen können anbieten können.
China ist in allem und überall in unserem Alltag, auch wenn ich jetzt in Ihrem Studio umschaue, würde ich behaupten, 80% von Ihrem Equipment stammt aus China. Elektronikkomponenten, Computer auf der Straße, sehr viele Autoteile. Also China ist in den industriellen Lieferketten nicht wegzudenken. Für uns. China hat aber unseren Konsumenten auch eine enorme Diversität erlaubt. Wir haben heute so viele Artikel zu so viel günstigeren Preisen als früher. Also wir haben sehr stark davon profitiert. Auf der anderen Seite, China hat einen relativ lahmen Konsumentenmarkt. Die Chinesen sparen viel und geben zu wenig aus. Die chinesische Regierung versucht laufend mit Stimulierungsprogrammen die chinesischen Konsumenten aufzuwecken, aber die sind gerade aktuell ziemlich verunsichert, wir haben Arbeitslosigkeit. Also es wird zu wenig konsumiert in China, somit ist China auf den Export auch angewiesen. Ja.
Ist der Chinese ein Geiziger?
Das würde ich so nicht sagen. Wenn Geizig, sie werden sehr grosszügig immer eingeladen zum Essen oder an Festen, dort sind sie keinesfalls geizig. Aber wenn es um Konsum geht, ist sehr viel investiert worden in Wohnungen. Viele Chinesen haben mehr als eine Wohnung. Eine, wo sie vielleicht drin wohnen und eine andere, die als Investitionsanlage denke ich, wäre. Aber nicht vergleichbar mit den amerikanischen Konsumenten, die sich ja auch verschuldet mit Kreditkarten, um können leben. Und das machen die Chinesen nicht.
Wir haben 1,3 Millionen Leute gehabt auf dem Jungfrau Joch oben, in der allerbesten Zeit. Und wenn man dort Nationalitäten angeschaut hat, ist ein grosser Teil ist aus China gekommen. Man ist jetzt wieder fast bei den alten Zahlen zurück, aber es sind nicht mehr die Chinesen unbedingt, die auf das Jungfrau Joch raufgehen, sondern es sind Haufen andere Nationen. Man sieht das auch, wenn man in diesen Zügeln sitzt. Oder? Es ist viel farbiger geworden. Es ist nicht nur weiß und gel oder so, sondern es hat alle Schattierungen sind da. Also die Touristen scheinen mittlerweile wirklich breit aus der ganzen Welt zu kommen. Erwartet man, dass der Chines als Tourist wieder zurückkommt?
Gut, also ich bin kein Tourismusexperte, aber wie ich es verstehe, sind die Zeiten von diesen Gruppenreisen nicht mehr ganz so zeitgemäss für einen Chinesen, sondern sie sind heute auch viel individueller unterwegs und trauen sich auch zu, Europa auf eigene Fuß zu entdecken und darum nehmen wir es nicht mehr als die grosse Masse wahr im Tourismus. Wahrscheinlich sind die Inder jetzt sehr viel spürbarer. Aber wie gesagt, ich bin kein Experte, so nehme ich das einfach persönlich.
Da sind wir ja dran an einem Freihandelsabkommen und Swissmem ist ja Partei in diesen Freihandelsabkommen, schreibt dort mit, denkt auch mit. Und eines von den Freihandelsabkommen, das kurz vor dem Durchstarten ist, ist Indien tatsächlich. Und das Interessante ist, ich glaube, da hat man weit über 10 Jahre dran gebastelt, oder, an dem Freihandelsabkommen. Und dann hat CECO eine neue Chefin bekommen, Frau Budliger. Und da habe ich das Gefühl gehabt, das ist sehr schnell gegangen. Jetzt weiß ich nicht, ob das sie ist, tatsächlich, die das fertig gebracht hat. sie hat auch hier bei uns am Mikrofon ganz herzige Geschichten erzählt von Indien, wie sie behandelt wird. Oder? Dass sie wirklich als auf Augenhöhe behandelt wird, dass sie ein sehr gutes Einvernehmen hat, sei das mit Politik, Regierung oder Wirtschaft. Auf jeden Fall hat man irgendwie der Droht gefunden, dass es jetzt so weit gekommen ist. Das Realabkommen ist ja nicht einseitig, es ist ja zweiseitig. Also die Inder müssen das genauso wollen, wie die Schweizer das auch wollen. Wo stehen wir und warum hat das so lange gedauert?
Also Sie haben recht. Die Staatssekretärin Budliger hat einen grossen Anteil an diesem Erfolg. Auch der Bundesrat Guy Parmelin. Aber man kann jetzt auch nicht sagen, wir hätten es sind sogar 15 Jahre durchverhandelt. Es hat einen Unterbruch gegeben, es hat einen Regierungswechsel gegeben, auch in Indien. Und es ist auch bei uns vielleicht nicht mehr ganz so aktiv bearbeitet worden. Aber Freihandel ist wichtig für den Werkplatz Schweiz. Wir wollen in der Schweiz produzieren und können in die ganze Welt exportieren. Und wir haben relativ hohe Kosten in der Schweiz. Entsprechend ist unser Produkt auch meistens teurer als unser Konkurrenzprodukt. Vielleicht aus Deutschland oder aus Norditalien. Und wenn unser Kunde dann kein Importzoll muss zahlen, beispielsweise in Indien, aber auch in China, wir haben ja auch ein Freihandelsabkommen mit China, dann ist das ein Wettbewerbsvorteil für die Schweizer Industrie. Deshalb engagiert sich Swissmem stark für Freihandelsabkommen. Und mit Indien läuft im Juli die Einsprachefrist ab, also die Referendumsfrist. Und wenn kein Referendum ergriffen wird, dann ist es realistisch, dass es noch im Herbst könnte in Kraft treten. Das heisst, der indische Kunde zahlt nicht mehr Importzölle auf eine Schweizer Maschine, die im Kanton Solothurn produziert wird. Und das ist bis zu 22%. Also das ist signifikant, die Vergünstigung, die dann der Kunde hat. Und dann kauft er vielleicht eher eine Maschine von da als von Deutschland, wo immer noch die Zölle herrschen.
Kennen Sie Firmen, die jetzt auf das planen, dass sie sagen können, okay, eigentlich sind wir in den Startlöchern, aber eigentlich tut jetzt dahinter keine Maschine bestellen, weil er weiss, im Oktober ist das so und so viel preisgünstiger, weil die Zoll wegfallen.
Absolut. Ich kenne Beispiele, die Sie gerade beschrieben haben. Ich kenne aber auch Beispiele von internationalen Firmen, die einen Produktionsstandort in der Schweiz haben und jetzt gesagt haben, wir verlagern mehr in die Schweiz und liefern dann mit Ursprungszeugnis Schweiz nach Indien, weil es günstiger ist. Ich kenne viele Schweizer Firmen, die bereits in Indien tätig sind, wo aber immer noch gewisse Kernkomponenten aus der Schweiz, aus ihrem Stammhaus importieren und werden stark profitieren. Also im Intercompany-Geschäft. Ich war gerade vor einem Monat in Indien und habe auch eine Swissmem-Mitgliedsfirmen besucht. Und die planen auch auf das. Das ist eine spürbare Vergünstigung, die sie erleben werden.
Also was Indien jetzt macht, macht USA das Gegenteil. USA will gerne 31% oder 32% Zoll von uns. Im Moment aktuell sind es 10%. Wir wissen nicht so recht. An einem Tag sind es 31%, am nächsten Tag sind es keine mehr. Dann sind die Europäer die Lieben und die Schweizer die Bösen. Und dann sind die Schweizer wieder im Vordergrund. Das kommt mir so vor wie ein Marathonrennen. Oder? Der eine ist wieder ein bisschen weiter vorne und sagt, lenkt es echt bis auf die Ziellinie oder lenkt es echt nicht. Aufgrund von den Aussagen, die wir haben, von der Schweizer her, sei es vom Botschafter oder wieder von der Frau Budliger etc. und vom Herrn Parmelin, das sieht gar nicht so schlecht aus, dass die Schweizer, ich sage mit einem hellblauen Auge davon kommen. Wie sehen Sie das?
Also das Hin und Her kann ja im Sport, wie Sie es beschrieben haben, noch spannend sein und unterhaltsam. Aber das Erratische, das wir erleben in der US-Handelspolitik, sorgt für enorme Verunsicherung. Nicht nur in der Schweizer Wirtschaft, sondern in der globalen Wirtschaft. Und was macht man, wenn man verunsichert ist? Man wartet einmal zu, beobachtet und investiert nicht. Man spart wieder. Und die Schweizer Industrieunternehmen produzieren keine Konsumgüter, sondern Investitionsgüter. So eine Maschine kostet locker mal 1 Million Franken und unser Kunde kauft das nur, wenn er ganz sicher ist, dass er die Produkte, die er auf dieser Maschine wird herstellen, auch absetzen kann. Und das Hin und Her bei diesen Zöllen führt dazu, dass man schlicht nicht weiss, wo kann ich die Waren verkaufen, wie werden sich meine Kunden verhalten. Und als Resultat haben wir leider weiterhin sehr stagnierenden Auftragseingang, weniger Umsatz, weniger Export in der Schweizer Industrie und das macht mir Sorgen.
Bei mir am Mikrofon der Martin Hirzel. Der Martin Hirzel ist Präsident von der Swissmem. Martin Hirzel, Sie sind aufgewachsen, haben wir gesagt, in Zürich. Ihre Mama war eine Sachbearbeiterin und der Papa war ein Ärzteberater in der Pharma- Branche. Wenn wir sagen, eine typische Schweizer Familie in einem Mittelstand ist ihnen sicher nicht wahnsinnig schlecht gegangen, aber sie haben sicher auch nicht können die absolut grössten Gewinne machen als Bub. Wie haben Sie Ihre Familie empfunden und was ist das für eine Grundlage für Ihre tolle Karriere, die Sie nachher gemacht haben im industriellen Sektor?
Ich glaube tatsächlich, das war Mittelstand. Wir hatten in einer Wohngenossenschaft ein Häuschen und beide meine Eltern haben gearbeitet. Und ich habe sehr viele Freiheiten erlebt und sehr viel Pragmatismus erlebt und sehr viele liberale Grundwerte, obwohl meine Eltern nicht politisch aktiv waren und wir nicht jetzt täglich am Küchentisch über Politik geredet haben. Und diese Grundeinstellung, diese Werte, sind eine wunderbare Basis gewesen für später. Ich habe mit einer Berufslehre gestartet, was selbstverständlich war in meinem Umfeld. Die elegante Geschichte ist, dass ich eine Berufslehre gemacht habe, weil ich ein bisschen schulmüde war und wollte Geld verdienen und Verantwortung übernehmen. Aber die andere Geschichte ist, glaube ich, auch, dass meine Noten schlicht schlecht gewesen wären für ein Gymi. Und darum war es für mich selbstverständlich gewesen, eine Berufslehre zu machen. Und ich finde das nach wie vor der Königsweg für die Jungen.
Es hat auf jeden Fall gelangt, um einen Milliardenkonzern an die Börse zu bringen. Sie haben die Lehre gemacht bei Hans Rahn und Co. Was war das für eine Firma?
Das ist Chemiehandel und die gibt es noch. Ich habe gerade kürzlich den CFO kennengelernt von dieser Firma. Also, der geht es immer noch gut und die gibt es noch.
Hat das etwas mit zu tun, als der Vater in der Pharmabranche war? Hat er das vermittelt? Hat er die Firma gekannt?
Nein, das ist mehr geografisch bedingt. Ich bin im Zürich Nord aufgewachsen und die Firma ist in Oerlikon daheim.
Also am gleichen Ort? Oder wie? Also
nicht am gleichen Ort, aber in die Distanz, die ich mit dem Töffli konnte.
Also war Martin Hirz ein Fauler gewesen, ein bisschen?
Nein, das habe ich nicht gesagt, Fool, aber ich war einfach vielleicht nicht der Smarteste in der SEC. Ich hatte gute Noten, aber ich war kein Gymnasium-Schüler.
Sie sind nachher mal bei der IBM vorbeigegangen?
5 Jahre.
Jetzt, wenn ich IBM höre, dann höre ich Digitalisierung damals schon, ich höre Computer. Ich kann mich gut erinnern natürlich an die grossen Hostrechner, wo man einem aus der Hand gerissen hat. Also, ich bin auch aktiv in der IT. Und wir haben damals eine IBM-Vertretung gehabt. Und wenn wir offeriert haben, haben wir eigentlich gewonnen. Das hat es eigentlich fast nicht gegeben. Oder? Also, wenn das Wort IBM drauf ist gestanden, hat der Kunde zwar gesagt, ja, das ist nicht so gut, das ist auch nicht so gut, aber steht IBM drauf, also dann nehmen wir es. Oder? Also, man hat sich eigentlich nicht müssen bemühen. Und wir haben dann wirklich erlebt, die Vertreibung aus dem Paradies. Also, wir haben uns wirklich dann damals mit unserer eigenen Firma neu müssen erfinden. Weil die IBM schlichtweg einfach einen Moment gesagt hat, wir hören auf, PCs bauen. Mhm. Fertig, Schluss, aus, Amen. Was war Ihre Aufgabe bei IBM und was hat nachher der kaufmännische Martin Hirzel bei der IBM gemacht?
Das war also Ende 80er und Anfang 90er, schon sehr lange her. Und es war aber im Nachhinein wahrscheinlich die spannendste Zeit von IBM. Allerdings die schlechteste Zeit für IBM. Erstmals in der Geschichte hat man müssen Leute entlassen. Tatsächlich hat man wahrscheinlich den PC-Boom ein bisschen verschlafen. Man hat dann versucht mitzumachen und hat es dann später verkauft, das PC-Geschäft.
Also es sind Chinesen? Lenovo?
Wahrscheinlich ist das
die Zeit. Das sind Chinesen, ja genau.
Das ist natürlich später gewesen. Aber also das ist für mich, aber Ihre Frage ist, was ich da gemacht habe. Ich bin im Finanzcontrolling gewesen und habe unheimlich viel gelernt von dieser Firma IBM. Kulturell, wie funktioniert ein Grosskonzern, auch das Controlling, wie das funktioniert. Es ist, ich würde heute noch sagen, eine phänomenale Firma und ich verdanke IBM sehr viel.
Sie haben dann später noch studiert, also nicht Sie haben es nicht mit der Lehre sein, sondern Sie haben gesagt, ich will mehr über die Ökonomie verstehen und wissen. Was war das für ein Schritt gewesen? Das ist ja etwas, was ich mit der Swissmem jetzt heute auch wieder blockt ein bisschen. Sollen jetzt die Jugendlichen in eine Lehre hineingehen? Sollen sie ins Gymnasium gehen? Sollen sie eine Matur machen und an die Universität gehen? Sollen sie dual? Sollen sie zuerst beispielsweise eine Lehre machen und nachher sich weiterbilden? Was ist bei Ihnen tatsächlich damals passiert, dass Sie gesagt haben, so, ich möchte jetzt eigentlich noch einen Schritt weitermachen?
Ja, ich habe halt dann auch gespürt, spätestens bei der IBM, wo ich anspruchsvollere Arbeit hatte, übernehmen, dass ich meine Grenzen hatte und einen super Chef hatte, wo man gesagt hat, weißt du, wir in der Geschäftsleitung, wenn wir Konflikt haben, ist es meistens aufgrund des unterschiedlichen Wissensstands. Spätestens das hat mich motiviert, dann das, an die Fachhochschule, an das Betriebswirtschaftsstudium aufzunehmen. Aber was Sie sagen, ist ganz wichtig. Wir haben keine Sackgasse im Schweizer Bildungssystem. Und das ist ganz wichtig. Wenn sich heute ein 15-, 16-Jähriger sich für eine Berufslehre entscheidet, hat er noch alle Wege offen. Er kann nach dem vierjährigen Lehre, wenn er die Berufsmatur noch nicht gemacht hat, kann er sie nachholen. Wenn er sie sogar schon gemacht hat während der Lehre, kann er direkt an ein Fachhochschulstudium. Mit dem Bachelor kann er nachher an fast alle Universitäten einen Master machen. Er kann doktorieren. Es gibt keine Sackgassen. Und das ist der Erfolg vom dualen Bildungssystems in der Schweiz.
Damals, als Sie das gemacht haben, war das ja vielleicht noch nicht so gang und gäbe gewesen. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, ich hatte sicher Ambitionen, noch ein bisschen mehr zu machen in der Wirtschaft und habe gemerkt, dass also nur mit der Berufslehre allein würde es wahrscheinlich nicht lange und wollte mehr wissen über die Betriebswirtschaft.
Also Sie haben irgendwann gefunden, Zürich Nord allein ist wahrscheinlich nicht das Richtige, damit ich möglichst nahe zum Arbeitsplatz, sondern Sie haben irgendwann etwas gedacht und gesagt, ich möchte auch mal etwas Grösseres können bewegen.
Trotzdem habe ich bereits in der Innenstadt gewohnt von der Stadt Zürich und Teibiem war am Zürichsee gewesen, also den Norden verlassen.
Aber ein wunderschöner Ort, oder? Der hat sie ja dann nachher verloren, leider, oder? Mhm. Und ist dort richtig Autobahn raus. Ist auch ein schönes Gebäude.
Altstädte,
ja. Genau. Sie sind dann irgendwann bei Rieter gelandet und auch wieder in ihre Funktion als Controller und sind zuletzt einer der wichtigsten Mitarbeiter in der Geschäftsleitung von Rieter und dann in dieser Abspaltung, wo man Autoneum gesagt hat, wo börsenkotiert ist worden und zu einem Mega-Erfolg ist worden. Der Weg zu Rieter, also IBM, Computerunternehmen, Rieter im Textilbereich aktiv. Was ist da der Entscheidung? Haben Sie gesagt, es spielt eigentlich gar keine Rolle, Controller ist Controller, ich kann beiden auf die Finger schauen.
Also zwischen den beiden Arbeitgebern war eben das Betriebswirtschaftsstudium. Ich habe das Vollzeit gemacht, also ich bin nicht direkt von IBM zu Rieter. Und während dieser Zeit im Studium habe ich die Reiseleitungen gemacht und, wie Sie es auch schon gesagt haben, China kennengelernt als Reiseleiter und mich ein bisschen das Land verliebt und habe mir tatsächlich geschworen, da will ich mal leben und arbeiten. Und dann habe ich meinen Kollegen bei der IBM angerufen, ob ich nach dem Studium zurückkomme. Und dann haben sie gesagt, selbstverständlich. Und dann habe ich gesagt, ich möchte aber auf China arbeiten. Dann haben sie gesagt, das ist unmöglich, wir sind da innerhalb von der Europa-Organisation. Das Beste, was wir dir anbieten können, ist Paris, der Hauptsitz damals. Und dann habe ich ein Inserat gesehen von einer Firma Rieter in Winterthur. Und um jetzt nicht ein bisschen überheblich zu reden, wobei auch Stadtsuche findet ihr alle sowieso überheblich, aber Winterthur ist jetzt nicht gerade Traumdestination für einen Stadtsucher, um zu arbeiten. Und ich habe ehrlich gesagt nicht mal genau gewusst, was Rieter macht. Ich habe gemeint, die machen Webstühle wie die Firma Sulzer. Also das Einzige, was mich interessiert hat, dort mal an Rieter, ist China. Die sind in China präsent gewesen. Und so habe ich mich beworben für die Stelle, die Stelle bekommen. Aber in meinem ersten Arbeitstag hat man uns mitgeteilt, dass man die China-Präsenz wird aufgeben wird. Da habe ich schon gedacht, wo bin ich jetzt da gelandet? Ich bin ja noch zu dieser Firma, die übrigens Spinnereianlagen macht, nicht Webstühle. Und jetzt haben die kein China mehr, Geschäft mehr. Aber ich hatte auch dort wieder unheimliches Glück gehabt, einen hervorragenden Chef gehabt, der mir die Möglichkeit gegeben hat für ein Studium dann in den USA. So bin ich gesponsert von Rieter ein Jahr in den USA gewesen, habe dort ein Studium machen. Und als ich zurückgekommen bin, hat man mir dann zutraut, die Präsenz in China neu aufzubauen. Und so bin ich dann auf Umweg doch noch auf das China gekommen.
Können Sie mir noch schnell den Unterschied sagen zwischen Spinnen und Weben?
Ja, so Spinnen machen sie einen Faden. Aus Baumwolle drüllen sie einen Faden. Und Weben ist, glaube ich, klar, man stellt das Gewebe her.
Also es muss zuerst gesponnen werden, damit nachher kann gewoben werden.
Bravo.
Okay. Das ist übrigens sehr ähnlich, wenn man gerade noch zu euch einen Verband kommen möchte, von SwissMem und Economy Swiss. Oder ich muss ja immer wieder nachlesen und nachschauen, was heisst das eigentlich. Also Economy Swiss ist der Verband der Verbände und bei SwissMem wird wirklich geschafft. Also dort ist man effektiv
Ui, also.
Direkt an den Kollegen von Firmen dran.
Kollegen von Economy Suisse arbeiten auch sehr viel und sehr gut. Aber wenn Sie eine Firma sind, wie ein Aktivradio, dann möchten Sie bei einem Branchenverband Mitglied sein, weil Sie gewisse Dienstleistungen wollen, weil Sie Berufsbildung wollen unterstützen, weil Sie sich vielleicht austauschen mit anderen Radiobetreibern, dann sind Sie in einem Branchenverband. Und wir, wie Swissmem, und wir Branchenverbände möchten uns eben auch austauschen und möchten Synergien schaffen und innerhalb der Verbände. Und darum gehen wir zu einem Dachverband. Und das heisst Economy Suisse oder Arbeitgeberverband oder Gewerbeverband.
Gehen wir wieder nochmal zurück zu Rieter und Autoneum. Also in den letzten Jahren, in diesen Sparten, habe ich hier gelesen, in der Automobilsparte ist zwischen 2008 und 2010 über 500 Millionen Verlust erwirtschaftet worden. Und das hat Grund gegeben zum Autoneum gründen. Ist das richtig?
Das haben wir nicht vergessen, dass 2008, 2009 die Finanzkrise stattgefunden hat. Und die Finanzkrise hat die Industrie brutal geschüttelt. Also viel mehr als Covid, viel mehr als jetzt die ganzen Turbulenzen, die man mit den Zöllen hat. Und für die Firma, für die Rieter-Gruppen ist es existenziell gefährlich geworden. Und Rieter hat hier bestanden aus zwei Divisionen, aus dem traditionellen Textilmaschinengeschäft, dort, wo ich angefangen habe, und einem viel grösseren Autozuliefergeschäft. Und das Autozuliefergeschäft hat damals in den letzten 20 Jahren kaum Geld verdient, Kapitalkosten nicht deckt. Und es war auch nicht so eine Herzensangelegenheit von Rieter. Und wo dann die beiden Investoren, Peter Spuhler und Michael Pieper, den alten Rieter-Konzern gerettet haben, haben sie gefunden, das Konglomerat macht wenig Sinn. Wir trennen das auftrennen in einen Pure Player, wie man sagt, einen reinen Autozulieferer unter dem Namen Autoneum. Und wir wollen die Erfolgsgeschichte als Maschinenbauer unter dem Namen Rieter weiterschreiben.
Und Sie haben ja damals nachher eine Top-Story hergelegt. Das ist dann 2014 geworden. Sie sind sogar zum Manager des Jahres gewählt worden. Sie haben den Turnaround geschafft. Die Firma hat dann 2014 2 Milliarden Umsatz gemacht und ziehen da einen Gewinn von etwa fast 37 Millionen. Also man hat ihnen dort auf den Rücken geklopft und gesagt, Martin Hirzel, Sie sind der Top-Unternehmer von der Schweiz. Also nicht Unternehmer, das haben Sie ja mir mal gesagt in einem Gespräch. Sie sind nicht der Unternehmer, sondern Sie sind der angestellte CEO gewesen. Aber Top-CEO gewesen. Dann ist es weiter in 5 Jahren gegangen, 2019. Und 2019 hat man den Martin Hirzel jetzt aus meiner Sicht ein bisschen lockieren. Also man hat gesagt, Amerika läuft nicht mehr so, das Geschäft ist nicht mehr so toll. Ich denke, es braucht jetzt eine Vereinbarung zwischen Martin Hirzel und dem Verwaltungsrat und dann tun wir uns doch mit einem Glas Champagner trennen voneinander und gut ist. Wie nah ist man eigentlich als CEO von so einem grossen, mehr Milliarden Unternehmen und dem Abgang, dass man eigentlich ein Geschenk bekommt, eine Schweizer Uhr oder so etwas, und sagt, das ist jetzt nicht gewesen, vielen Dank, aber wir haben jetzt einen Nachfolger für dich. Wie nahe ist das?
Also ich bin 9 Jahre CEO von Autoneum und habe eine phänomenale Zeit erleben. Und die Erfolge, die Sie vorher genannt haben, sind nicht meine gewesen, sondern die von unserem Team, von unseren etwa 13'000 Mitarbeitenden, wo wir wirklich eine Erfolgsgeschichte haben schreiben. 2019 hat die Industrierezession eingesetzt. Wir haben einen markanten Rückgang gehabt in den produzierten Einheiten von Autos. Also die Leute haben aufgehört, Autos zu kaufen und entsprechend sind auch weniger Teile von Autoneum gebraucht worden. Gleichzeitig haben wir eine Wachstumsstrategie gehabt in den USA und haben stark investiert in neue Fabriken, haben sehr viele neue Aufträge gewonnen. Und der Start in den USA, also wir sind schon in den USA gewesen. Die USA war schon dort die grösste Geschäftseinheit von Autoneum, aber wir wollten noch stärker wachsen. Das hat nicht geklappt auf Anhieb im 2019. Und wir haben hohe Verluste eingefahren. Und das war auch eine Zeit gewesen, wo man dann gefunden hat, nach 9 Jahren dürfen wir mal einen Wechsel machen an der Spitze. Ich habe in früheren Gesprächen das auch schon mal angesprochen hatte, dass es für mich irgendwann mal Zeit ist für einen Wechsel. Ich bin ab 50 geworden, habe gefunden, dass ich jetzt nicht nochmal 15
Jahre. Alter Mann mit 50, genau. Nein,
aber ich kann nicht nochmal 15 Jahre CEO sein von Autoneum.
Und was spricht dagegen? Grosse Erfahrung. Also ich nehme es Ihnen nicht ganz ab. Oder? Ich nehme an, den Tag, wo es so weit ist, wo Sie und der Verwaltungsrat miteinander gesagt haben, jetzt müssen wir einen Wechsel vollziehen. Es gibt ja im Konzern einen Nachfolger, einen möglichen Nachfolger. Wir nehmen den jetzt. Das muss ja wirklich das Herz abdrücken.
Das Herz abdrückt haben die Verluste, die wir gemacht haben, und die Schwierigkeiten, die wir im Unternehmen hatten, wo ich gemerkt habe, jetzt habe ich gerade nicht mehr die Kraft und die Werkzeuge, um diese aktuelle Krise zu lösen. Das ist sehr schwierig gewesen. Und dass dann ein Verwaltungsrat das Gespräch sucht, ist in so einem Moment selbstverständlich. Aber das war kein Höhepunkt von meiner Karriere und von meinem Leben. Das ist so. Das Autonom hatte ich das Privileg gehabt, mit dem Börsengang zu führen, eine neue Kultur einzuführen, eine neue Strategie uns zu geben. Wir haben eine neue Brand leben dürfen. Und Autonom war ein bisschen mein Kind, mein Baby. Und das verlässt man ungern.
Wie geht das nachher weiter? Also man ist 50, man ist CEO von einem Mehrmilliardenunternehmen. Man hat eigentlich den grössten Erfolg können feiern mit diesem Unternehmen zusammen. Jetzt geht man. Was macht man jetzt? Geht man Freunde besuchen und sagt, hast du einen Job für mich? Wird man überrannt mit Jobangebot? Oder sagt man, jetzt bin ich 50, jetzt bin ich ein alter Mann, jetzt gehe ich noch ein bisschen Verbandsorganisationen bedienen?
Also, Autonom hat ja wirklich hohe Medienpräsenz gehabt. Wir waren so das graue Endlich beim Start. Uns hat niemand eine lange Lebensdauer uns gegeben. Und dann haben wir die Erfolge gehabt und am Schluss haben wir die Verluste gehabt. Das war natürlich für medial eine super Story gewesen. Mit anderen Worten, als ich das Unternehmen verlassen habe, Ende 2019, ist das auch medial relativ prominent erschienen. Und das war insofern positiv gewesen für den Martin Hirzel, weil er tatsächlich sehr viele Anfragen gehabt und Angebote gehabt hat von anderen Unternehmen, die zu leiten. Aber es war eine Zeit, wo ich gefunden habe, ich muss jetzt zuerst mal mit mir ins Reine kommen und schauen, was ist der nächste Schritt. Autonom ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance gewesen, eben so ein Start-up, ein 2-Milliarden-Start-up zu führen. Und darum habe ich mir Zeit gelassen, zum Umschauen. Und dann, wir erinnern uns, ist im März 2020 Corona gekommen. Und das ist natürlich dann nicht die Zeit, wo sie gross umschauen für andere Jobs. Wir waren zuhause eingesperrt gewesen. Also ist dann eigentlich eher ein Sabbatical daraus entstanden, aus dem Unterbruch.
Wie ist das in der Familie gegangen? Vorher ist der Papi der CEO, ist nie daheim, oder fliegt auf der ganzen Welt umeinander. Mhm. Man muss fast ein Foto führen, damit man weiss, wie er aussieht, der Papi. Und jetzt ist er plötzlich daheim.
Ja, noch schlimmer, der hat jetzt wollen Familie spielen und feiern. Und dann haben meine Kinder tatsächlich mal zu ihrer Mutter und meiner Frau gesagt, du, was will der von uns? Weil ja, es ist natürlich so, es ist schon eine Entscheidung, wenn man einen internationalen Konzern führt, ist man sehr viel unterwegs. Und da gucken sagen, aber am Wochenende hat dann die Familie Priorität, das klingt gut, aber wie sie es beschrieben haben, in den wichtigen Entscheidungen im Moment von meinen Kindern, aber von meiner Frau, bin ich meistens im Ausland gewesen. Also jetzt habe ich plötzlich Zeit gehabt und wollte Familie spielen und das ist tatsächlich. Und die Kinder sind natürlich in der Zwischenzeit auch erwachsen und haben das ein bisschen eigenartig gefunden.
Dann ist die Zeit tatsächlich vorbeigegangen und dann ist die grosse Entscheidung wirklich gekommen, was mache ich jetzt? Oder?
Ja, also ich habe ein Angebot gehabt, auch im Corona, zum dürfen auch börsenkotierte Industrieunternehmen leiten, eins in Deutschland. Und gleichzeitig sind die Anfragen gekommen in Verwaltungsrat und der Hans Hess hat sich wieder mit mir gemeldet. Der Hans Hess ist mein Vorgänger als Swissmed-Präsident. Ich bin seit 2016 im Vorstand von Swissmed, habe mich engagiert für den Verband und er hat mich schon früher mal angesprochen, ob ich mir das könnte vorstellen. Und trotzdem mal habe ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Aber im Jahr 2020 bin ich vielleicht ein bisschen politisiert worden. Wir erinnern uns, dass Politik dort eine grosse Rolle gespielt hat in unserem Alltag in der Corona-Krise. Und es hat mich dort gepackt und interessiert, dass man könnte sich engagieren könnte in einem Verband. Und als er nochmal gefragt hat, habe ich gesagt, mal in Kombination mit Verwaltungsratsmandat könnte ich mir das vorstellen. Und das war ein guter Entscheid.
Wie ist das? Als CEO hat man ein geregeltes Einkommen? Das heisst, Ende Monat kommt einfach auch ein Lohn, wie bei jedem Mitarbeiter halt auch. Und man hat sicher auch noch irgendwann mal einen Bonus, etwas, wenn man es eben sehr gut gemacht hat. Und jetzt ist plötzlich fertig mit geregeltem Einkommen. Jetzt muss ich selber schauen, also Verwaltungsrat 1, 2 und 3. Und dort gibt es überall ein bisschen etwas. Und jetzt weiss ich halt nicht, bis weiss man als Präsident, ob man dort auch noch irgendetwas bekommt. Wie war Ihre wirtschaftliche Position nachher?
Mir geht es gut. Wir haben mit diesem Verwaltungsratsmandat ein gutes Einkommen und meine Frau schafft auch.
Ich habe einen Bekannten, das ist der Dr. Urs Rickenbacher von der Firma Landtal. Landtal produziert unter anderem Sitzüberzüge für Flugzeuge bei den Eisenbahnen. Ist dort einer der Weltmarktführer. Und ich habe ihn angefragt, was kannst du mir sagen zu deinem Verwaltungsrat Martin Hirzel? Ich habe schon gedacht, dass er sagt, man kann ja nicht viel Negatives sagen, das darf er ja eigentlich nicht und zählt er ja auch nicht.
Wir sehen uns wieder.
Sonst wären sie ja vermutlich nicht mehr Verwaltungsrat. Aber er schwärmt, Herr Hirzel, er schwärmt. Ich werde schnell ein paar Sachen daraus vorlesen. MH hat er abgekürzt, das ist der Martin Hirzel, ist für uns ein überaus wichtiges Mitglied des Verwaltungsrates. Wir fühlen uns sehr stolz und glücklich, ihn bei uns zu haben. MH hat im Textilbereich sein Background und jetzt von Torieter und Autoneum etc. verfügt in Sachen Führung internationalen Firmen über viel Know-how und Erfahrung. Hat damals bei Autoneum zu einem Börsenstar gemacht. Luftfahrt und Automobil haben viel Ähnlichkeiten, von daher für uns sehr wichtig. Und jetzt kommt noch zusätzlich, MH ist ein China-Kenner. Ich muss mich erinnern, im Interview, das ich mit ihm durfte führen, mit dem Urs Rickenbacher, hat er mir gesagt, wir haben ein Riesenproblem. Wir dürfen zwar bei Boeing und bei der europäischen Luftfahrtindustrie, Airbus und so weiter, dürfen wir die Primärausrüstung machen. Nachher, wenn die Sitze durchgehockt sind und die Teppiche, die am Boden sind, abgeschliffen sind und austauscht werden, dann kaufen die Chinesen bei uns gar nichts mehr, sondern dann machen sie alles selber. Airbus ist so fair, dass sie nicht gerade bei den Chinesen die Erstausrüstung kaufen, aber wir können immer im Prinzip die Erstausrüstung machen, aber nachher können wir nicht mehr. Wenn ich da einhocke, hat das geändert?
Landtal hat inzwischen eine Präsenz in China, aber die hat noch sehr viel Potenzial, würde ich sagen.
Das ist jetzt auch sehr politisch gesehen. Aber ist es immer noch so, dass tatsächlich, dass man darf erst ausrüsten und nachher, also das Flugzeug wird ja x-mal, das ist ja erstaunlich gesehen, oder? Der Teppich ist relativ schnell durch in so einem Flugzeug und dann wird er ersetzt.
Das ist gut. Also nicht, dass er durch ist. Ich glaube nicht, dass er wirklich, wir zwei würden das nicht erkennen, dass der Teppich durch ist, wie sie würden sagen. Aber zum Glück gibt es sehr hohe Qualitätsanforderungen von den Airlines, die möchten einen sehr guten Eindruck hinterlassen ihren Passagieren und darum wird zum Glück der Teppich oft ausgewechselt. Und in China ist es so, dass natürlich genug Teppichproduktionskapazitäten im Land bestehen und dass dort sehr kompetitiv angeboten wird. Und wenn man nicht vor Ort produziert, hat man keine Chance.
Es sind ja sehr hohe Ansprüche, oder? Also das Ding darf ja nicht brennen. Es muss angenehm sein, es darf keine irgendwelche chemischen Düfte rauslassen und so weiter. Die Ansprüche in der Luftfahrtindustrie sind sehr, 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 sehr hoch, oder? Können die Chinesen denn das bieten?
Ich hoffe, dass die Airlines den gleichen Qualitätsstandard einfordern bei der chinesischen Konkurrenz wie von Landtal.
Weiter sagt der Urs Rickenbacher über Sie, als Präsident von Swissmem verfügt er über ein unglaubliches Netzwerk. Ist das tatsächlich so? Also dank Ihrer Arbeit als Präsident von Swissmem haben Sie ja Augen und Ohren überall offen und können Sie das auch in die Verwaltungsräte einbringen?
Also tatsächlich, als Verbandspräsident haben Sie das Privileg, unheimlich viele Leute kennenzulernen. Einerseits in der Mitgliedschaft, aber auch in der Politik, in den Medien. Jetzt kenne ich auch Sie. Ob das hilft an ein Unternehmen, kann sein, dass man hin und wieder vielleicht einen Kontakt kann vermitteln kann. Aber das Spannende vielleicht an Landtal ist, es ist ein bisschen die Autoneum der Lüfte. Das war ein bisschen mein Zugang gewesen. Bei Autoneum machen wir auch Teppich, halt für Autos, und Landtal macht es für Flugis. Also die Innenausrüstung, die zum Teil ähnlich hohe Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen hat, habe ich jetzt den Eindruck gehabt, mal, das traue ich mir zu. Also wenn Sie ein Verwaltungsratsmandat annehmen, muss die erste Frage sein, was kann ich dem Unternehmen bringen? Wo habe ich gewisse Expertise zum glaubwürdig zu sein bei den Entscheidungen. Und das habe ich mir bei Landtal zutraut, weil ich einerseits das Produkt ein bisschen kenne und andererseits eben auch die Mobilitätsbranche.
Und auch ein regionales Unternehmen, auch auf dem Land?
Aber auch sehr international aufgestellt.
Aber eben nicht in der Stadt Zürich, meine ich. Oder? Also sie können nicht nur übergumpen, sondern sie müssen auch sagen.
Also sie tun mich jetzt da sehr lokal patriotisch. Ich liebe die Stadt Zürich, aber ich bin sehr viel unterwegs in
der Schweiz. Was weiter sagt der Urs Rickenbacher über Martin Hirzel ist, er ist bodenständig, er ist bescheiden und er verfügt über viel Empathie und liebt das Kulinarische, so auch schöne Weine. Das habe ich auch sonst schon mal neu gelesen. Was heisst das, er liebt schöne Weine? Das heisst, jeden Tag eine Flasche Wein?
Also, ich bin nicht ein Alkoholiker, aber ich schätze tatsächlich Wein. Ich finde das ganz ein spannendes Produkt und habe auch mal ein paar Kurse gemacht.
Wein wird ja immer weniger getrunken. Also die Weinhersteller, die Winzer haben gar keine Freude, dass der Wein so langsam verschwindet.
Generell Alkohol.
Dort müssten Sie eigentlich in den Verwaltungsrat, weil da können Sie etwas vorweisen. Sie haben gern den Wein.
Das ist allerdings noch schlechter ein Geschäft als Autozulieferung oder Luftfahrt. Also, es hat Überkapazität, wie Sie sagen, an Wein und sehr dünne Marge. Ich glaube nicht, dass ich da etwas beitragen könnte.
Sie reden von der Autoindustrie. Bleiben wir vielleicht ganz schnell gehört. Also, ein Schweizer war stolz, wenn er mindestens ein VW hatte. Er war noch stolzer, wenn er ein Audi hatte. Und, oder ein BMW beispielsweise. Also, das war dann schon wichtig. Wenn vielleicht der Sportmann nicht ganz gelangt hat, dann war es ein Skoda oder etwas Ähnliches. Aber man hat geschaut, dass es aus dieser deutschen Autoindustrie mehr oder weniger rauskommt. Heute ist etwas am Tun. Also, es spielt vielleicht langfristig gar keine Rolle mehr, was für eine Marke drauf steht, sondern technologische Aspekte spielen plötzlich eine riesengroße Rolle. Ich will das wieder schnell zurückführen auf mich selber. Also, ich habe von der Vertreibung aus dem Paradies geredet, also IBM können verkaufen wie blöd, oder? Und dann plötzlich ist das fertig gewesen und dann hat man sich neu müssen erfinden. Und was ist passiert damals? Die Leute sind technologieaffin geworden. Also die haben nicht mehr den Namen IBM gekauft, sondern die haben gesagt, wie viel RAM hat das Ding? Wie gross ist die Festplatte dort drin? Ist das eine gute Grafikkarte? Kann ich das Ding vernetzen tatsächlich? Ist es einfach? Weil das Betriebssystem läuft dann dort drauf. Und ich habe so das Gefühl, aus dieser Erfahrung heraus, wo ich dort habe mitmachen mit allen Schmerzen, dass im Bereich Auto sehr etwas Ähnliches könnte passieren. Dass die Leute aufhören, Marken zu kaufen, es nicht mehr so eine Rolle spielt, was drauf steht, sondern man geht mit einer Liste zum Autohändler oder vielleicht ins Internet hin und dann macht man ein Kreuzchen. Oder was kann das Ding? Wie weit komme ich mit meiner Batterie? Etc. Wie sehen Sie das?
Das glaube ich nicht. Es ist, beim Auto ist es sehr ein emotionales Produkt. Und der Käufer identifiziert sich stark mit dem Brand. Natürlich gibt es auch bei Autokäufern Leute, die nur die Mobilität kaufen, aber die mieten dann vielleicht auch nur oder haben das Mobility-Abo. Aber wenn man meistens die grösste Investition in einem Haushalt ist der Kauf von einem Auto. Und dort spielt die Marke schon eine Rolle. Und übrigens, die deutsche Vormachtstellung ist natürlich schon lang weg. Also Sie erinnern sich, in den 70er sind die Japaner mit einem fantastischen Produkt, das viel günstiger war. Dann sind in den, glaube ich, 80er, 90er sind Koreaner gekommen. Und jedes Mal hat man die deutsche Automobilindustrie totgeschrieben und gesagt, jetzt ist gelaufen, jetzt übernehmen alles Koreaner. Und das Gleiche passiert doch jetzt gerade auch wieder. Jetzt kommen ein paar Chinesen, noch ein bisschen scheu auf Europa, mit ihren viel günstigeren Modellen, die phänomenal aussehen und meistens rein elektrisch sind. Und jetzt heisst es wieder, das war's mit der deutschen Automobilindustrie. Das glaube ich nicht.
Also, wenn Sie jetzt bei mir im Verwaltungsrat wären, würde ich sagen, das Mandat ist gecancelt. Warum würde ich sie canceln? Weil ich das zu 100% nicht glaube. Ich glaube ganz, wie gesagt, ich habe das erlebt. Wir haben auch immer gesagt, der Brand ist ganz wichtig. Wenn Sie heute an einen Arbeitsplatz gehen und er hat einen Laptop vor sich und Sie können fragen, was hat er für eine Marke, dann sagt er, ich muss schnell schauen.
Das wüsste ich auch nicht. Ja,
ich muss schnell runterklappen, den Bildschirm und schauen, was du denkst. Darauf versteht, oder?
Aber fragen Sie mal, was die Leute für ein Auto fahren.
Ja, wissen Sie, aber als Verwaltungsrat bin ich ja zuständig für die Strategie von der Unternehmung. Mhm. Und da glaube ich wirklich ganz fest, also in meinem Umkreis hat das jetzt angefangen, dass tatsächlich die Leute auf Pünktchen abmachen und abhökeln und sagen, das kann das, das kann das, das kann das. Und dann können sie noch schauen, wer kann das alles. Also, man kann ja mit der KI, kann ich sagen, ich will so weit können fahren und so weiter. Und dann kommt raus, welche Marken das bekommen. Und dann kommen 8 chinesische Marken und vielleicht ein deutsche. Also, das ist ein Riesenrisiko und das ist ja auch ein Riesenrisiko für uns in der Schweiz als Zulieferer von der europäischen Autoindustrie.
Unbedingt. Also klar, die Elektromobilität wird aktuell dominiert von chinesischen Autobauern. Und wenn sie sich tatsächlich für ein Elektroauto interessieren, werden sie spannende Angebote kriegen von Firmen wie BYD. Was wir allerdings erleben, mit reinen Stückzahlen in Europa, mit abgesetzten Elektrofahrzeugen, hat es einen Rückgang gegeben. Ab dem Moment, wo die Subventionsprogramme weggefallen sind, wo ich auch gleich viel zahlen musste, wie für einen Verbrenner oder sogar noch mehr, weil Elektroautos sind oft teurer, haben die Konsumenten wieder zurückgewechselt oder nicht zurückgewechselt, oder haben sich einfach entschieden, jetzt bleibe ich doch noch beim Verbrenner. Also, momentan herrscht eine hohe Technologieverunsicherung. Soll ich jetzt wirklich auf rein elektrisch gehen? Habe ich zuhause eine Infrastruktur, um das Auto zu laden? Oder bleibe ich rein Verbrenner oder mache ich zwischendurch Hybrid? Also, momentan würde ich sagen, ist der Technologiekrieg noch nicht gewonnen. Aber wenn er richtig rein elektrisch geht, gebe ich Ihnen recht, haben momentan wahrscheinlich Chinesen ein besseres Angebot, sicher ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis.
Man hat ja sehr oft im Bereich Betriebssystem auch grosse Fehler gemacht. Also auch strategische Fehler. Also wir erinnern uns, dass man den Chinesen das Android weggenommen hat. Also man hat Huawei verboten, weiterhin das amerikanische Betriebssystem Android, wo irgendwie 80% oder 90% von sämtlichen Handys in Europa und im Westen darauf tschädern, weiterhin dürfen zu verarbeiten. Die Firma hat es geschafft, in kürzester Zeit ein eigenes Betriebssystem mit einem eigenen App Store auf die Welt zu stellen und ist noch weitergegangen und ist zu den Autoherstellern gegangen und gesagt, hey, das Betriebssystem ist auch das Betriebssystem für das Fahrzeug, für das Auto und kann sich jetzt dort durchsetzen. Also Huawei muss heute sagen, Gott sei Dank haben die Amerikaner uns das Betriebssystem weggenommen. Wir sind jetzt in der Lage, genauso gut und genauso effizient zu funktionieren und es kann uns niemand mehr wegnehmen. Das Gleiche gilt für die Software in den Auto. Ich tue schnell auf die Deutschen wieder umschwenken. Die Deutschen haben 5 Jahre lang jetzt entwickelt an einer eigenen Software für das Auto. Und diese Software haben sie jetzt in Kübel geschmissen. Oder? Also es sind Milliarden, die sie in Kübel geschmissen haben und gehen jetzt in die totale Abhängigkeit von den Amerikanern, indem sie eine amerikanische Software nehmen von einem amerikanischen Autohersteller. Da wird ab 2027 wird das in allen deutschen Fahrzeugen drin sein, also vom VW-Konzern wenigstens. Und damit können die Amerikaner eigentlich den Deutschen die Luft abdrehen. Und wir haben jetzt gemerkt, wie unberechenbar eigentlich Chinesen sind, wie unberechenbar das die Amerikaner sind. Für mich sind das absolute gravierendste Managementfehler, die die ganze europäische Industrie könnte wirklich in ein Desaster reinreiten.
Also zuerst, man sagt Huawei.
Entschuldigung, so heisst das Unternehmen. Ich würde gerne bei Ihnen eine Lektion Chinesisch nehmen.
Nachdem Sie mich vorher als Verwaltungsrat entlassen haben, habe ich wenigstens Chancen als Sprachlehrer. Also, Sie haben aber jetzt ein phänomenales Beispiel gebracht, warum eben Sanktionen nicht funktionieren. Sanktionen haben noch nie funktioniert. Man kann keinen Regimewechsel damit bewirken mit Embargos. Es gibt kein Beispiel. Sondern im Gegenteil, Sie beführen sozusagen die Ambition, und gerade mit den Chinesen, um uns zu beweisen. Ich habe auf einer Wirtschaftsmission zusammen mit dem Bundesrat Parmelin Gelegenheit gehabt, das Unternehmen Huawei in Shenzhen zu besuchen. Und ich sage Ihnen, die Ambitionen sind grösser als der Himmel. Und was die in Forschung und Entwicklung investieren, smarte Ingenieure anstellen, mit dem einen Ziel, genau was sie gesagt haben, denen zeigen wir es jetzt. Und sie haben es uns gezeigt. Die haben ein dreifach auffalzbares Handy, das viel leistungsfähiger ist, viel toller aussieht, viel mehr Gadgets hat als das berühmte iPhone. Wir können es halt einfach in der Schweiz nicht brauchen, weil die Software Harmony hat einen anderen App Store, hat all die Microsoft-Produkte, die wir uns WhatsApp und so weiter, nicht. Und ich glaube, da sind wir nicht bereit. Aber einmal mehr, Embargos funktionieren nicht und das, von dem sollte man Abstand nehmen, weil das Zweite, was dann passiert ist, dass sich, und das haben sie ja gut beschrieben, Firmen geschützt fühlen, sagen so, jetzt hat mir der Staat geholfen, jetzt muss ich keine Angst mehr haben vor der chinesischen Konkurrent und bei Innovationen anlösen. Und das ist verheerend. Und darum sagen wir aus Swissmem immer keine Industriepolitik. Lieber geht halt einmal eine Firma kaputt, weil sie die Innovationen geschafft hat oder den Markt falsch eingeschätzt hat, als dass man es schützt, Zombies kreiert, die dann halt irgendwann doch eingeholt werden von der Realität.
Keine Industriepolitik, haben Sie jetzt gesagt. Wir betreiben das gerade aktuell mit unserem Stahlwerk. Ich glaube, von vier haben zwei gesagt, sie werden gerne das Geld entgegennehmen. Und jetzt sollte man das in eine gewisse Realität hinein tun. Also, die werden jetzt subventioniert auf der Grid-Seite. Also, sie kommen den Strom ein bisschen billiger rüber, indem sie die Abgaben weniger zahlen müssen. Und das sind aus der Sicht heraus, von den Gesamtverlusten, die dort gefahren werden, ist das absolut lächerlich. Und trotzdem macht man ein riesen Theater drumherum. Also, 50% sollte ja der Bund übernehmen und 50% sollte der Kanton übernehmen. Jetzt in diesem Stahlwerk, jetzt, wenn wir im Kanton Solothurn sind, nehmen wir das Stahlwerk Gerlafingen. Und dort geht man, glaube ich, auf 3 Jahre glaube ich, von 15 Millionen Vergünstigung. Bei einem Verlust irgendwie von 120 Millionen. Also absolut lächerlich. Absolut lächerlich. Und man betreibt Industriepolitik. Und Sie haben vorher einen Agathon erwähnt, Sie haben den Fresa erwähnt, Sie sind in der Galantal dabei, bei der Ronal dabei und die brauchen alle Strom. Oder? Und die sagen jetzt, um Himmels Gottes Willen, wieso kommen die jetzt eine Kreditvergünstigung über und wir überkommen sie nicht über. Also wir machen etwas, was wir bis jetzt nicht gemacht haben. Das heisst, jetzt ist der erste Tolken im Rheinheft.
Ja, Sie reden mir aus dem Herz. Aber dann müssen Sie auch Ihren Solothurner Kollegen und Politiker ein bisschen an die Nase nehmen. Swissmem hat das nicht gefordert.
Also Sie sind ins Parlament gegangen, immerhin. Es ist der Ständerat und der Nationalrat, der letztendlich das Amen dazu gegeben hat.
Mhm. Also wir haben übrigens nur noch 2 Stahlwerke in der Schweiz. Die anderen 2 sind Aluminiumwerke im Wallis, wo beide wo das nicht gefordert haben. Und jetzt auch nicht beanspruchen. Und Gerlafingen und Swissteel in Emmenbruck haben jetzt angeblich von diesen Programmen oder möchten von diesen Programmen profitieren. Das heisst, dass sie die bei den Netzgebühren eine Entlastung haben. Und weil es das jetzt schon gibt, hoffe ich einfach, dass das tatsächlich lange, um die Firmen hier in der Schweiz zu halten, die eine wichtige Rolle spielen in der Kreislaufwirtschaft von Metall. Aber es war keine Forderung von Swissmem.
Also Industriepolitik nein?
Nein, weil es hat funktioniert. Schauen Sie, wir haben in den letzten 20 Jahren in der Schweiz können Produktivität und Effizienz um über 60% steigern und unsere Beschäftigung halten, leicht ausbauen. In der EU, aber auch in England, dann beispielsweise Frankreich, Deutschland, die hat gerade mal die Hälfte, maximal die Hälfte von der Produktivitätsgewinn hergebracht und hat negative Beschäftigung, trotz der Milliarden von Steuergeldern, die reingepumpt werden, zum Strukturen erhalten. Es funktioniert nicht.
Haben Sie der Politik das mitteilt? Eigentlich? Hört auf und tut nicht die Stahlwerke irgendwie künstlich am Leben erhalten, mit einer marginalen Summe.
Also, beide Stahlwerke sind Mitglied von Swissmem und wir möchten, dass es denen gut geht und wir gehen sicher nicht in den Rücken schiessen von unseren Mitgliedsfirmen. Also Negativkampagne haben wir nicht gemacht, aber es ist kein Geheimnis, dass wir nicht sind, lobbyieren für diese Vergünstigungen.
Martin Hirzel, es war mir eine Freude, Sie dürfen am Mikrofon begrüßen bei Aktiv Radio. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, vor allem bei der Mithilfe des Abschlusses von diesen Verträgen mit anderen Ländern, dass die Schweizer Industrie frei kann exportieren und importieren kann. Herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Sauser.
Aktiv Radio Interview.